ist die Integrativschule gescheitert. Das sagt auf jeden Fall der Thierry Burkhardt, der Präsident der FDP. Er versucht gerade seinen Freisinn als neue Bildungspartei zu etablieren. Mit zum Teil ziemlich harten Forderungen. Heute reden wir im Politbüro darum über zwei Sachen. Was für eine Note bekommt der Burkhardt für seinen Versuch? Und wie gross sind die Probleme in der Schule tatsächlich? Und zwar machen wir das mit der ehemaligen Primarlehrerin Raffaella Birr in Zürich. Sie steht vis-à-vis im Bildungsbürger Fabian Renz. Er kommt auch daraus bei diesen Sachen. Und darum sind die zwei heute Gäste im Politbüro, im Politik-Podcast von Tamedia. Hallo zusammen.
Hallo miteinander. Hallo miteinander.
Zum Anfang. Wer ist eigentlich Bildungspartei in der Schweiz? Wer kommt da zuerst in den Sinn?
Also mir kommt als erstes die Mitte-Partei, die ehemalige CVP, in den Sinn. Und zwar jetzt nicht unbedingt, weil sie irgendwelche Konzepte oder so geschrieben hätte, die mir jetzt sehr stark in Erinnerung geblieben wären, sondern weil sie in meiner Wahrnehmung in der kantonalen und kommunalen Exekutive oft in der Verantwortung gestanden ist und immer noch steht für das Schulwesen. Also eine Überfigur ist sicher der Ernst Buschor, der frühere CVP-Bildungsdirektor vom Kanton Zürich, der ganz, ganz viele Reformen angestoßen hat im Schulwesen. Die amtierende Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner ist ebenfalls in der CVP-Mitte-Partei. Ja, es gibt noch andere Figuren, die man da erwähnen könnte. Der Gerold Lauber, der frühere Schulvorsteher der Stadt Zürich. Jedenfalls, ja, das ist so die Assoziation, die ich habe. Aber man muss dazu sagen, es haben sich eigentlich alle Parteien schon mit dem Schulwesen, schon mit der Bildung auseinandergesetzt. Aus Optiken und Gründen, über die wir sicher reden werden heute.
Ich finde es eine gute Frage, Philipp, weil wahrscheinlich würde keine Partei von sich behaupten, dass sie sich um das wichtige Thema nicht kümmere. Aber rein faktisch gibt es keine Partei, die sich das schwergewichtig auf die Fahne geschrieben hat. Also der Fabian hat jetzt von einzelnen Exponenten von der Mitte-Partei geredet. Das sind die, die in den Kantonen, die auch für die Bildung zuständig sind, in den entscheidenden Funktionen sind. Aber die Partei an und für sich, also vor allem die National, dort gibt es keine, wo man gerade sofort sagen kann, die steht voll für Bildung, trotz der Relevanz des Themas eigentlich. Und ich habe jetzt gesagt, oder, der Grund ist klar, Bildung ist in den Kantonen angesiedelt, also dort werden die Rahmenbedingungen für die Volksschule geregelt. Nationale Partei kann darum auch nur beschränkt Einfluss nehmen, aber sie kann die grossen parteiinternen Leitlinien setzen, die dann in den Kantonalsektionen umgesetzt werden können, also bei den Parteisektionen in den Kantonen. Also dort können dann zum Beispiel Vorstösse lanciert werden oder konkrete Forderungen erhoben werden.
Darum ist es interessant, dass das genau die FDP jetzt versucht, und zwar recht bewusst, haben wir das Gefühl. Es hat das grosse Interview gegeben, das du, Raffaella, mit dem Thierry Burkhardt gemacht hast, im Vorfeld von ihrer Delegiertenversammlung, wo sie nachher ein Papier präsentiert haben mit so recht grundsätzlichen Forderungen zur Bildung in der Schweiz. Bevor wir jetzt über die Forderungen reden, ganz banal, wie passiert so etwas? Wie tut die Partei entscheiden, so, jetzt werden wir eine Bildungspartei?
Also der Hintergrund, was man sagen kann, ist sicher, dass die FDP ja die letzten Wahlen verloren hat. Der Thierry Burkhardt, der Parteichef der Nationalen Partei, braucht eine neue Strategie. Das ist offensichtlich eine, die seine Partei in Zukunft führt, wieder erfolgreich macht. Und dann hat er eine Analyse gemacht. Die Analyse ist, wo stehen wir programmatisch und wo wollen wir hin. Und bei so einer Analyse, das machen alle Parteien regelmässig. Dort geht es darum, dass sie das Wählerpotenzial anschauen. Also lohnt sich mit einem gewissen Thema mehr und neue Wählerschichten gewinnen. Und es geht um parteipolitisch strategische Erwägungen. Also besetzen andere Parteien das Feld schon. Und diese Frage, das habe ich ja vorher angetönt, die kann man damit beantworten auf nationaler Ebene, in dieser Strukturiertheit bisher eigentlich nicht. Und der Thierry Burkhardt, der argumentiert jetzt, warum die FDP jetzt kommt und sich explizit als Bildungspartei auch positionieren will. Das liege in der Geschichte von seiner Partei auch begründet. Also schon in den 1830er Jahren haben die Liberalen in den Kantonen, wo sie dann an die Macht gekommen sind, die unentgeltliche Schule für alle, also für Buben und Mädchen, eingeführt. Und er betont, seine Partei habe durch das in der Bildung schon immer eine Vorreiterrolle gespielt. Und das ist dann wieder die Objektivanalyse, das ist der FDP abhanden gekommen. Also sie wird heute nicht mehr explizit mit dem assoziiert.
Ich würde vielleicht insofern ein bisschen widersprechen, als Schule in meiner Wahrnehmung doch immer wieder ein Politikum war. Und beim Lesen von dem FDP-Konzept habe ich mich recht stark an die Nullerjahre erinnert gefühlt, wo der Christoph Blocher, das ist 2007, an der SVP-Delegiertenversammlung in Liestal war, wo er eine konservative Erziehungsrevolution ausgerufen hat. Also er hat konstatiert, dass die Schule ganz stark von der 68er-Ideologie prägt sei und dass man zurück muss zu einer Schule, die Leistung fordere. Ich kann mich so gerne noch erinnern, bin ich glaube persönlich anwesend gewesen, wenn er so ganz entsetzt gesagt hat, oder das Gehirn definiert das Lernziel selber. Das werde ich heute als schulisches Konzept gehandhabt, dass sie schwach sind. Da müssen wir zurück zu klaren Leitplanken, klaren Zielen. Und mit dunkt so ein bisschen der Geist prägt auch jetzt das Papier von FDP. Und wenn wir uns vielleicht erinnern, es hat Diskussionen um das sogenannte Harmos-Konkordat gegeben, wo Kantone ihre Bildungsziele vereinheitlicht haben, Diskussion um den Lehrplan 21. Das ist schon recht stark, auch immer politisch aufgeladen gewesen. Aber, und da hast du recht, Raffaella, oder jetzt so in dieser Systematik in Form von einem Strategiepapier, da ist jetzt die FDP die erste seit langer Zeit, die das so aufbereitet und versucht jetzt zum Thema zu machen.
Du hast mir jetzt gerade meine Entgegnung vorweggenommen. Das hätte ich nämlich genau gesagt. Ja, es ist so, über die Schule wird lang schon und immer leidenschaftlich diskutiert. Also es sind immer sehr kontroverse Diskussionen. Du hast die einen Themen schon angeschnitten, beim Lehrplan 21 bei der Einführung oder vor der Einführung ist das wieder ganz virulent gewesen. Dann ist das frühe Französisch auch ein Politikum gewesen, über Jahre hinweg, muss man sagen. Auch die Integrativschule, die es jetzt seit 20 Jahren gibt, rund 20 Jahre, ist immer umstritten gewesen, auch in gewissen Kreisen. Also insofern, die Schule, ja, das ist etwas, was sich in der Politik widerspiegelt, aber eben, ich würde auch sagen, die Strukturiertheit, dass mal alle Probleme, die aktuell bestehen oder alle Diskussionspunkte, die bestehen, mal zusammengefasst werden in einem Papier, das hat es schon länger nicht mehr gegeben.
Jetzt kommen den Inhalt immer näher. Einfach, dass ich dich vorhin richtig verstanden habe, Raffaella. In deiner Wahrnehmung ist es so, dass der Burkhardt quasi angesessen ist und geschaut hat, was ist eine Möglichkeit, dass es der FDP wieder besser gehen kann. Dass er selber wie den Plan aus seinem Kopf rausgezogen hat.
Schönes Sprachbild. Nein, also es ist sicher nicht so in einer Partei, dass einfach der Chef allein mal auf einem Stuhl sitzt und aus dem Fenster schaut und denkt, was würde eigentlich noch passen zu unserer Partei. Ich meine, das ist wie in Unternehmen übrigens auch. Das sind Prozesse. Also da kommt einmal jemand eine Idee, dann brainstormt man, sitzt man zusammen und nachher verfestigt sich das. Also das ist nicht irgendwie, oder in den allermeisten Fällen, kein Sololauf.
Okay. Was ist denn jetzt bei diesem freisinnigen Brainstorming rausgekommen?
Es ist ein Katalog von 17 Forderungen. Vielleicht kann man kurz vorweg greifen, was aus meiner Sicht die umstrittenste ist. Die habe ich im Interview auch in Fokus gerückt. Das ist die Abschaffung von der integrativen Schule, die ich vorher gesagt habe, die es mittlerweile seit rund 20 Jahren gibt. Das bedeutet, dass alle Kinder, also auch Kinder mit Beeinträchtigungen, wie eben einerseits Verhaltensauffälligkeiten oder beispielsweise Autismus-Spektrumstörungen, aber eben auch mit körperlichen und geistigen Behinderungen in der Regelklasse unterrichtet werden, also dort integriert sind. Weitere Forderungen, die die FDP hat, sind auch Sonderklassen für fremdsprachige Kinder, also dass der Spracherwerb dort massiv würde forciert werden, bevor sie in die Regelklasse kommen, dass sie dort ganz intensiv beschult werden in der Sprache, dass sie nachher die Unterrichtssprache gut verstehen, was die FDP für den Lernerfolg als wichtig erachtet. Sehr wichtig ist der FDP auch im Kern eigentlich, dass man auf Grundkompetenzen fokussiert in den Schulen, also Rechnen, Schreiben, Lesen, dass die Schule von anderen Aufgaben entlastet wird, damit sie sich voll im Unterricht auf diese drei Aspekte fokussieren kann. dann geht es der FDP auch darum, dass die Rolle der Lehrkräfte gestärkt wird. Also, dass sie beispielsweise von all diesen administrativen Aufgaben, die anfallen, die in den letzten Jahren immer noch mehr angefallen sind, entlastet werden. Sie nennen es eine Bildungsbürokratie, die gestoppt werden soll. Es geht auch darum, dass der Respekt wieder Einzug erhält in den Schulzimmern, was heute nicht immer gegeben ist. Sie haben auch eine Position zu der Schulnotendiskussion, nämlich, dass Noten nicht sollen abgeschafft werden. Und sie äußern sich auch zu den Mindestpensen von Lehrern. Also, dass da soll gewisse Mindestpensen geben.
Also wieder aufstehen, wenn der Lehrer in die Klasse kommt?
Wenn für dich das die Definition von Respekt ist, okay.
Ja, ich glaube, es gibt noch einen interessanten Satz, wo der Thierry Burkhardt bei dir, Raffaella, im Interview gesagt hat, es ginge darum, Fehlentwicklungen zu korrigieren. Und mir scheint, dass, wenn man jetzt all das, was du aufgezählt hast, möchte, zusammenfassen, oder? Dann liefert der Satz eigentlich das Stichwort, oder? Es ist ein Konzept, das von mir gesehen so unter dem Motto «Zurück zum Bewerten» steht. Also konstatiert, dass sich die Schule im Zuge der Reformen von den letzten 10, 20 Jahren in eine falsche Richtung entwickelt hat und dass sie zurückkehren muss zu früheren Prinzipien, die sich aus FDP-Sicht bewährt haben. Es hat in dem Sinn, ich habe das Stichwort vorhin gesagt, es steht für mich ein bisschen unter dem Eindruck von dieser konservativen Revolution, die die SVP ein Zeit lang in den Nullerjahren propagiert hat.
Ich finde mit dieser Argumentation, das wieder so stark zu einem Politikum zu machen, also was genau der Inhalt der Forderungen ist, wird man dem auch nicht ganz gerecht, weil es sind tatsächlich Probleme, die angesprochen werden. Aber man kann sich sicher darüber streiten, ob die Schlussfolgerungen oder die Forderungen dann richtig sind, aber die Probleme, die angesprochen werden, die sind wirklich grösstenteils auch vorhanden. Also da kann man nicht einfach sagen, es soll irgendwie so einen konservativen Backlash geben, wenn die FDP ihre Analyse zu dem Schluss kommt.
Ich würde das Thema jetzt gerne auseinandernehmen. Und zwar, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, Raffaella, wie mal noch ein bisschen hinterher schieben, also quasi der Inhalt von diesem Papier und die Probleme, die angesprochen werden. Über das reden wir schon, aber später. Ich würde gerne zuerst über den Move von der FDP schwätzen. Wie glaubhaft ist es, wenn eine Partei, die vorher nicht so sich bemüht darum hat, um Bildungsthemen, wir haben das Gefühl gehabt, dass es nicht das Wichtigste ist auf der Welt für die FDP, wenn nach einer so einer Partei mit so einem wirklich extrem grundsätzlichen Papier kommt.
Also der Thierry Burkhardt sagt, die Gesellschaft habe darauf gewartet, dass wir darüber diskutieren. Also, dass die Schweiz jetzt über das Thema Bildung und Volksschule vor allem auch auf nationaler Ebene diskutiert. Das Thema beschäftigt viele Leute und diese Analyse, die stimmt. Also als jemand, der über Jahre hinweg sehr viel sich mit Bildungspolitik befasst hat und darüber geschrieben hat, weiss ich, dass die Volksschule wirklich sehr stark bewegt. Das lässt niemand kalt. Alle haben eine Haltung dazu. Und ich weiss auch, dass es diverse Baustellen gibt. Also das ist das, was ich vorher angedeutet habe. Und zwar Baustellen, die auch aus meiner Sicht sollten gesellschaftlich und politisch eingehender diskutiert werden. Weil die Schule ist ja wie so Gesellschaft im Kleinen. Da kommen ganz viele Themen zusammen, es kommen viele Entwicklungen zusammen, aber eben auch Probleme. Und von dem her finde ich eigentlich, würde ich das jetzt nicht verreissen, dass eine Partei die Debatte jetzt proaktiv lanciert. Man kann sich an den Forderungen reiben, man kann das gut oder schlecht finden, aber dass man darüber redet, in so einer Strukturiertheit mehrere Problempunkte wieder anspricht, das finde ich von dem her sinnvoll. Du hast aber noch gefragt wegen der Glaubwürdigkeit. Da ist es sicher so, dass der Thierry Burkhardt bisher nicht als Bildungspolitiker aufgefallen ist. Aber eben aus dem, was ich jetzt gesagt habe, die Analyse, dass sich Parteien zu den grossen Fragen des Schulwesens positionieren sollten, das ist sicher korrekt.
Also ich finde es auch absolut legitim, wenn eine Partei findet, da ist ein Thema herum, das bis jetzt vernachlässigt worden ist, das zu wenig Beachtung gefunden hat, bis jetzt in der Debatte, dass man sich dem annimmt und einmal ein Konzept vorlegt, einen Lösungsvorschlag macht. Also ich sehe da nicht ein Glaubwürdigkeitsproblem im Grundsätzlichen. Wenn man dann über die Forderungen im Einzelnen redet, wird es dann auch interessant, oder? Also, Raffaella, du hast ja angesprochen, dass dass es der FDP ein wichtiges Anliegen ist und dass das auch Bestandteil für ihr Konzept ist, dass sie eben Pensen von den Lehrkräften aufbringen will, dass sie über Mindestpensen nachdenkt. Und gleichzeitig hat sie dann aber auch einen Punkt drin, wo sie betont, wie wichtig ihre Vereinbarkeit von Beruf und Familie sei, oder? Und da sehe ich natürlich gewisse Widersprüche, oder wenn man einerseits die Vereinbarkeit fördern will und andererseits dann sagt, aber Lehrkräfte müssen dann unbedingt das Mindestpensum von so und so viel haben. Ja, damit sind wir aber eigentlich schon in den Niedrigen von den Details. Dort können sich dann natürlich Diskussionen über Glaubwürdigkeit entzünden.
Also in diesen Niedrigen möchte ich ganz schnell einsteigen, weil was du ansprichst mit den Mindestpensen, ohne das jetzt anhand von der konkreten Forderung von der FDP zu besprechen. Grundsätzlich ist es schon ein Problem, dass sehr viele Lehrkräfte sehr tiefe Pensen haben. Das macht es nötig, dass man mehr Personen braucht, die im Schulwesen tätig sind. Also es gibt irgendwie teilweise Pensen irgendwie 27-30% oder so. Und das macht es natürlich nötig, dass viel mehr Leute beschäftigt sind und in den Schulzimmern stehen. Und das erschwert den Schulunterricht schon. Also wir haben zusätzlich, das habe ich vorher gesagt, mit der integrativen Schule, da gibt es ja Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die einzelne Kinder betreuen, stundenweise, also lektionenweise in der Klasse. Und schon das ist ein zusätzlicher Personalbedarf. Und wenn wir wirklich viel tiefe Pensen haben, dann braucht es einfach noch mehr Leute. Und angesichts von der Tatsache, dass sehr viele Babyboomer in Pension kommen, also viele Lehrkräfte erfahren ja auch wegfallen, ist das auch ein strukturelles Problem. Aber das jetzt einfach grundsätzlich zu dieser Frage mit den Mindestpensen.
Ja, ich muss da noch ein kleines Korrigendum nachschieben. Also die FDP redet nicht explizit von Mindestpensen, sondern sie redet davon, dass man Anreiz schafft, dass die Lehrer ihre Pensen erhöht. Lehrerinnen und Lehrer, muss man da ausdrücklich sagen, weil eben es geht ja dann oft auch um die Lehrerinnen. Also zum Beispiel steuerliche Anreize, die Vollzeitarbeit unterstützen. Ja, das sind so Überlegungen, die sie sich macht. Also dass man wie da auch finanziell quasi die Motivation der Leute erhöht, um ihre Pensen zu erhöhen.
Also gut, wenn man den Terry Burkhardt gelesen hat bei der Raphael, dann muss man sagen, er findet, wenn die Lehrerinnen zu tiefe Pensen haben, das findest du einfach sehr doof, oder?
Also ich weiss nicht, aus welchen Sätzen du das jetzt rausgelesen hast. Die Analyse ist ja einfach gesehen, dass es den Schulbetrieb erschwert.
Was ich dort nicht zusammenbringe, ist, man hat jetzt schon einen Lehrermangel. Wenn man dann noch sagt, die können nur Lehrer sein, wenn sie so und so viel arbeiten, ist das ja nicht unbedingt das Instrument, das den Mangel beheben, oder?
Also eben, das ist nicht die Forderung. Die Forderung wäre, dass es im Gegenteil wie eine Art Belohnung gäbe für die, die dann eben auch hochprozentiger arbeiten. Weil heute muss man schon sagen, die Hauptlast liegt bei den Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen. Und die haben eigentlich für die Funktion, die am allermeisten Verantwortung in der Volksschule bedeutet, haben sie viel zu wenig Entlastungen im Vergleich zu solchen, die eben weniger tiefprozentiger arbeiten. Also die ganzen zum Beispiel Probleme, die auch, und der Aufwand, der mit der integrativen Schule verbunden ist, das läuft stundenweise, wie ich vorher gesagt habe, über die Heilpädagogen. Und der Rest vom Aufwand liegt bei den Klassenlehrpersonen.
Also gut, ich meine, wenn man sagt, Vollzeitarbeit belohnen, das ist dann ein bisschen eine Frage von Semantik. Oder man kann es genauso gut umgekehrt anschauen und sagen, es ist dann eben eine Bestrafung von kleinen Pensen.
Also komm, jetzt gehen wir aber kurz einmal weg von den Details, und zwar zu etwas Größerem. Wenn man jetzt das Ganze so sehr strukturell herleitet, so wie es Raphael auch am Anfang gemacht hat. Da ist eine Partei, der geht es nicht gut, die sucht ein neues Thema, das die Leute sehr bewegt und tut dann mal recht reinschiessen. Man könnte auch das böses Wort recht populistisch nennen.
Also ich möchte mich jetzt nicht wiederholen, aber ich habe es schon mal gesagt, oder? Also ist doch absolut legitim, wenn eine Partei ein Thema aufgreift, von dem sie findet, es ist bisher vernachlässigt worden. Wenn man populistisch mal so ein bisschen in einem anderen Wortsinn anschaut, nämlich also, wenn man die Herleitung anschaut, Populus, Volk, oder? Du hast mich als Bildungsbürger bezeichnet, dann darf ich mir den kleinen latinischen Exkurs erlauben. Oder? Dann muss man sagen, ja, ich meine, die FDP greift da etwas auf, wo, glaube ich, ihre Bevölkerung verbreitet ist. Das ist jetzt nicht irgendeine empirisch gestützte Aussage, aber ich merke das zum Teil aus Gesprächen im persönlichen Umfeld, aber man sieht es auch so ein bisschen, wenn man so Leser-Kommentarspalten in den Online-Medien anschaut. Also da ist etwas, was die Leute bewegt. Das hat jetzt die Partei aufgegriffen. Sie hofft natürlich, einen politischen Benefit daraus ziehen zu können, aber das ist auch nicht irgendetwas Anrüchiges oder so. Also ich würde es nicht so negativ befrachtet anschauen.
Ich sehe es gleich wie du, Fabian. Und zwar, es ist sicher so, es sind einfache Lösungen, die Thierry Burkhard hier präsentiert. Und so einfach lässt sich das garantiert nicht umsetzen, weil es gibt ja auch sehr viele Sachzwänge dabei, die jetzt einfach ausblendet werden. Aber das ist ja auch der Charakter von so einem Papier. Also das soll ja einfach eine Grundsatzlinie mal vorgeben. Und ich erinnere daran, die SP hat zum Beispiel auch mal den Kapitalismus abschaffen. Das hat immer sich noch jetzt, glaube, ja, genau, eben, das lässt sich auch nicht so schnell umsetzen. Aber es geht einfach auch darum, dass parteiinterne gewisse Orientierung da ist, wenn eine Partei so ein Grundsatzpapier verabschiedet. Also in diesem spezifischen Fall jetzt, wir halten die Integrativschule für gescheitert und dann wissen die Vertreter in den Kantonen und auch die Allianzen von diesen Vertretern in den Kantonen, also aus anderen Parteien, wie die Partei in diesen Fragen positioniert ist. Und die kontroversen Reaktionen, die Fabian jetzt vorher gesagt hat, die haben ja gezeigt, dass die FDP mit dem einen Nerv getroffen hat.
Er hat schon ein paar Mal gesagt, dass Bildungspolitik wird nicht so gross thematisiert in der Schweiz. Das stimmt ja eigentlich so nicht. Also Kritik an der integrativen Schule ist schon recht alt. Sie kommt vor allem von rechts. Von ganz rechts kommt dann vor allem auch immer Kritik an den woken und linken Inhalten, die die Lehrerinnen und Lehrer an der Schule verbreiten. Das ist jetzt ein Vorwurf, der Thierry Burkhard auch wiederholen. Er sagt, in der Schule in der Schweiz würde man ideologische Inhalt vermitteln. Stimmt das?
Die Kritik zielt so auf mehrere Aspekte ab. Also das ist ja zuletzt vor allem von der SVP gekommen, dass man gefunden hat, die ganze Gender-Debatte, die Schwappe in die Schulen rein, da hat es ja sehr lautstarke Kritik gegeben. Tatsächlich ist das auch ein Punkt, den Thierry Burkhard nennt, so der Zwang zur Gendersprache, also dass gewisse Texte müssen in die Gendersprache übersetzt werden, ist ein Beispiel gewesen, das er gesagt hat. Er hat aber auch auf Lehrmittel hingewiesen, die gewisse Inhalte transportieren, die parteiisch sind aus seiner Sicht. Also er hat ein Beispiel gemacht mit einem Lehrmittel, wo Gewerkschaft Unia erwähnt worden ist und die politische Parole von dieser Gewerkschaft. Und das findet er zu wertend. Er findet, Schüler müssen als Staatsbürger oder zum befeiget werden, zum selber Entscheid können fällen, müssen sie eine möglichst neutrale Vermittlung von Informationen in der Schule bekommen. Und da kann man schon sagen, grundsätzlich, also die Stelle, die jetzt das betroffen hat, von der Unia, da sagt natürlich nachher der entsprechende Lehrmittelverlag, es werde immer darauf hingewirkt, dass Gegenstände ausgewogen dargestellt werden und dass umstrittene Standpunkte auch relativiert werden. Und da kann man also auch schon davon ausgehen, ein Lehrmittel entsteht nicht irgendwie auch da, wo irgendwie ein paar wenige Leute in einem Kämmerli, die das nachher einfach publizieren, sondern das durchläuft ja auch einen langen Prozess, wo so Kontrollmechanismen in der Regel eingebaut sind.
Was man auch dazu sagen kann, oder? Also das ist natürlich ein Minenfeld, oder? Also quasi je mehr Aktualitätsbezug gewisse Inhalte haben, desto grösser ist das Risiko, dass irgendjemand findet, das sei nicht neutral, das sei nicht ausgewogen. Es wäre noch ganz interessant, mal auch mit Thierry Burkhard ein längeres Gespräch darüber zu führen, was denn für ihn eigentlich neutrale Inhalte sind, oder? Also ich erinnere mich daran, einfach ein persönliches Beispiel, in den Geschichtslehrmitteln, die ich noch hatte als Jugendlicher hatte. Dort ist man natürlich schön brav bei den Eidgenossen von Schlacht zu Schlacht gezogen, also von Morgarten zu Sempach, zu Murten, zu Marignano. Jetzt kann man sich fragen, ist denn das ist jetzt vielleicht die neutral, objektiv, unpolitische Wissensvermittlung, oder Thierry Burkhard sich vorstellt, aber das ist sie natürlich eben an sich nicht, oder? Weil man transportiert damit doch ein gewisses Geschichtsbild, oder? Von dem wehrhaften kleinen Alpenvölkli, der Eidgenossen und so, die sich da gegen die imperialistischen Habsburger aufgebäumt haben. Also, die Frage, was ist eigentlich neutral, was ist unpolitisch, was ist objektiv, das ist gerade in so Fächern wie Geschichte oder eben, wenn es dann auch um die Vermittlung vom aktuellen politischen System geht, ist das natürlich wahnsinnig heikel.
Ja, die Schule hat natürlich auch die Aufgabe, aktuelle gesellschaftliche und politische Strömungen zu reflektieren. Also da kommen dann Themen rein, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit. Wie vermittelt man so etwas, ohne dass man eben aus der Perspektive Klimakrise schrecklich das erzählt in der Schule, sondern wie kann man das irgendwie objektiver machen? Also, oder eben das, was man vorher gesagt hat mit den Gender-Themen. Das sind alles potenzielle Minenfelder, weil je nachdem, wie das vermittelt wird, kann es schon je richtig gehen. Aber das ist natürlich die Aufgabe nachher von den Lehrerinnen und Lehrern, um da eine erklärende Herangehensweise zu finden.
Einfach noch aus dem Interview zitiert. Er sagt bei dir, heute werden in den Schulen teilweise fragwürdige Ideologien und woke Weltanschauungen verbreitet. Das ist ein ziemlich harter Vorwurf von einem Politiker, der jetzt eben nicht bekannt ist dafür, dass er sich schon jahrelang mit Bildung auseinandergesetzt hat.
Also tatsächlich bleibt die FDP in diesem Punkt einigermaßen vage. Sie bringt 3 Beispiele, wo das in Lehrmitteln vorkommen, also jetzt mit Bezug auf Lehrmittel. Das ist das eine, also wo einseitig sei. Und dann das andere geht eben zum Beispiel darum, dass teilweise nicht transparent sei, was für Organisationen im Unterricht auftreten und auch Projekte durchführen. Aber klar, das bleibt in meiner Sicht ein bisschen vage, was sie im Detail damit meinen oder was die systemische Komponente ihrer Argumentation rechtfertigen.
Der Titel des Interviews war, die Integrativschule ist gescheitert. Eben, es geht ja nicht nur um so quasi detaillierte Vorwürfe, fragwürdige Ideologien und woke Weltanschauungen. Seine Grundsatzkritik ist viel grösser. Der Thierry Burkhard sagt, die Integrativschule, die sei gescheitert. Ist sie gescheitert?
Also ich glaube, unbestritten ist, dass es Problem gibt. Das sagt nicht Thierry Burkhard, das sagt die oberste Lehrerin der Schweiz, Dagmar Rösler, Zentralpräsidentin vom Lehrerverband. Sie hat das alles einmal ausgeführt in einem Interview im Sonntagsblick im Februar. Sie sagt ganz klar, dass die integrative Schule an ihre Grenzen stößt, dass es mehr Ressourcen brauche, mehr Unterstützung, dass es eigentlich 2 Fachpersonen in einem Klassenzimmer bräuchte, jetzt mit all den unterschiedlichen Bedürfnissen und Ansprüchen, die heute in einer Klasse zu finden sind. Ja, damit ist eigentlich auch schon gesagt, sie zieht andere Schlüsse aus dem Ganzen als der Thierry Burkhard, aber dass es da Probleme gibt, der Befund, der kommt nicht aus der FDP, sondern der kommt wirklich aus der Branche.
Ja, das ist schon länger wirklich eine virulente Diskussion, auch in der Lehrerschaft. Und jetzt gibt es auf kantonaler Ebene 2 Initiativen, die lanciert worden sind. Die eine in Basel, die andere in Zürich. Und in Basel kommt sie sogar aus der Lehrerschaft. Also es gibt einen Teil von der Lehrerschaft, der dem Konzept sehr kritisch gegenübersteht. Es gibt allerdings auch Lehrer und Lehrerinnen, die sich vehement dafür einsetzen, das muss man auch sagen. Das Grundproblem ist, du hast gefragt, ob die Integrativschule gescheitert ist. Es sind sicher zu wenig Ressourcen dafür eingesetzt worden. Also eine punktuelle Unterstützung durch Heilpädagoginnen, wie ich vorher gesagt habe, wo es um einzelne Lektionen pro Kind geht, wenn sonst aber alles gleich bleibt, das geht nicht. Also das zeigt sich jetzt auch. Man kann nicht denken, man baut so ein komplett neues Modell und überlässt dann die Schulen einfach weitestgehend sich selber. Und ich habe das selber erlebt, also es ist ganz unterschiedlich, wie das in der Klasse funktioniert. Ein behindertes Kind im Rollstuhl, das super integriert ist, weil zum Beispiel andere Kinder ins Stossen in der Pause, wo mit dem Kind Pause machen kann und so weiter, sehr wiffisch, schnell mitdenkt. Mehrere Verhaltensauffällige, die dann aber im Klassenverband gleich gut miteinander funktionieren. Dann aber gleichzeitig auch Klassen, wo ein Kind, ein verhaltensauffälliges Kind, mit seiner aggressiven und störenden Art wirklich die ganze Klasse vom Arbeiten abhaltet. Oder eine 1-zu-1-Betreuung bei einem Kind mit Tourette-Syndrom, wo wirklich jemand die ganze Zeit neben dem Kind sitzen muss, wo man sich auch fragen kann, eben, macht das Sinn? Also es gibt auch ganz unterschiedliche Ausprägungen. Und ich glaube einfach grundsätzlich ein Schlüssel wäre, wenn man sagt, wir halten an der integrativen Schule fest und da kommen wir ja vielleicht nachher noch dazu, warum das eigentlich unumgänglich ist, also was uns zu dem verpflichtet, das so zu machen und durchzuführen in der Schule. Es braucht eine Entlastung für Klassenlehrer, das habe ich vorher gesagt, also namentlich wirklich weniger Stunden, weniger Lektionen, kleinere Klassen, damit das einfacher umzusetzen wäre. Eine sinnvollere Aufteilung von solchen Sonderfällen oder Kindern mit einer besonderen Bedürfnissen und besonderer Betreuung auf verschiedene Klassen und schnellere Entlastungsmöglichkeiten, wenn es mit schwierigen Kindern einfach gerade nicht mehr geht in dem Moment. Also ich rede zum Beispiel von Lerninseln, die in mehreren Kantonen verbreitet sind oder Timeout-Klassen, wo sie dann wirklich einen Moment rausgenommen werden können und sich so die Situation wieder beruhigen kann.
Aber das wären alles Vorschläge im Rahmen der integrativen Schule, oder? Darf das die richtig verstanden?
Genau, das wäre das, was man müsste justieren, wenn man sagt, man behaltet das bei und man möchte die Schule nicht, wie es die FDP formuliert, an Anschlag bringen. Also das wäre nicht einfach Integration gratis, sondern das, was eigentlich erforderlich wäre, um das richtig umsetzen zu können.
Das sind jetzt alles Vorschläge innerhalb dem integrativen Ansatz. Wie würde denn die Schule in der Schweiz aussehen, wenn sich die FDP würde auf ganze Linie durchsetzen?
Dann gäbe es wieder mehr Sonderklassen, wie es früher gegeben hat. Kinder mit besonderen Bedürfnissen würden in diesen Klassen beschult werden. Für die FDP in der Argumentation ist es so, dass dort die Kinder eigentlich bessere Chancen haben, weil sie expliziter nach ihren Bedürfnissen und auch mit genug Zeit für die Bedürfnisse könnten betreut werden. Das wäre der Ansatz, den sie vorgesehen haben, um den Regelklassen zu entlasten.
Ich würde vielleicht in diesem Zusammenhang eine Leseempfehlung rausgeben, nämlich das Interview mit dem Bildungsexperten Dennis Hövel, wo unsere Kollegin Nina Fargahi diese Woche geführt hat. Der zeigt nämlich sehr schön die Problematik eben von dieser Forderung auf. Oder als wer sagt, 15-20% der Kinder sind im klinischen Sinn verhaltensauffällig und die alle separat beschulen, das ist im Prinzip gar nicht machbar, oder? Also, da gibt's Angststörungen, Depressionen, ADHS, Aggressionen, also da ist alles rum in der Klasse. Und eben eine Sonderschulquote von 15-20%, das sei sehr unrealistisch, sagt er.
Okay, das ist ein Machbarkeitsargument. Wie ist denn rechtlich? Könnte man theoretisch die Integrativschule einfach abschaffen wieder?
Also die Integrativschule basiert auf einem Verfassungsartikel und zwar verbietet die Verfassung Diskriminierung aufgrund von Behinderung. Und das wird so ausgelegt, dass beeinträchtigte Kinder, also Behinderung ist ja da sehr weit gefasst, dass beeinträchtigte Kinder in der Regelklasse dürfen unterrichtet werden, damit sie nicht diskriminiert werden in Sonderklassen. Und jetzt kommt es natürlich darauf ab, wie man das würde auslegen würde, wenn man wieder Sonderklassen würde zurückbauen würde. Man muss sagen, es gibt ja heute auch immer noch Sonderklassen, aber nicht mehr in dem Ausmaß wie früher. Und der Thierry Burkhardt argumentiert jetzt, ja, aber das wäre ja eigentlich genau die richtige Förderung, wenn in der Sonderklasse sehr spezifisch auf die Bedürfnisse des jeweiligen Kindes eingegangen werden würde.
Wie versucht jetzt die FDP, ihre Idee umzusetzen, ganz konkret?
Also das hat der Thierry Burkhardt im Interview ebenfalls angekündigt. Sie gehen jetzt in die Kantone und reichen dort koordinierte Vorstöße ein. Und man kann dazu noch sagen, also eben, wenn man das so umsetzen will, dann müssten natürlich recht viele kantonale Gesetze und Reglemente umgeschrieben werden.
Weil Bildung Sache der Kantone ist in erster Linie, oder?
Genau, also in der Bundesverfassung gibt es einen Artikel, der dem Schulwesen gewidmet ist. Das ist der Artikel 62. Dort wird eben unter anderem festgehalten, dass grundsätzlich Kantone zuständig sind. Aber es werden so ein paar ganz wenige Eckwerte auch festgelegt. Also unter anderem werden eben Kantone auch dazu verpflichtet, ihre Inhalte zu harmonisieren. Ja, und so ein eckiges Detail, das ich da gefunden habe, ist, dass zum Beispiel der Beginn vom Schuljahr, dass der ausdrücklich als Bundeskompetenz festgeschrieben wird. Aber es ist etwas von den ganz wenigen Aspekten, die wirklich auf dieser Ebene angesiedelt ist und der grosse Rest in den Kantonen.
Stell dir vor, wenn wir alle gleichzeitig Sommerferien hätten.
Ja, und das wäre ja natürlich auch die Herausforderung, oder? Wenn man jetzt auf kantonaler Ebene anfangen, die Integrativschule abschaffen, dann gäbe es einen Flickenteppich, dann gäbe es unter Umständen Bewegungen zwischen den Kantonen, dass sich Eltern von betroffenen Kindern würden entscheiden, das Kind in einem anderen Kanton zu beschulen und so weiter.
Ein Grund, warum die FDP das auch macht, ist, dass man in der PISA-Studie zum Beispiel sieht, dass das Bildungsniveau nicht besser wird in der Schweiz, sondern eher schlechter. Gibt es denn heute schon vor der FDP Ideen, um das zu beheben, um das zu verbessern?
Also der Hintergrund von der Angst vor dem sinkenden Bildungsniveau ist ja PISA-Studie. Und dort zeigt sich, dass die Schweiz eben vergleichsweise gar nicht so gut dasteht. Es geht dort vor allem um die Lesekompetenzen. Und in den vergangenen Jahren hat sich auch gezeigt, dass wenn die Ergebnisse der PISA-Studie nicht so rausgekommen sind, wie man sich erhofft hat in der Bildungsbürokratie, ich sage es jetzt auch so in der Schweiz, dass dann auch schon Massnahmen eingeleitet worden sind. Also es hat wirklich auch viel Bemühungen gegeben im Bereich des Lesens, um das zu stärken, dass die Schüler mehr lesen. Gleichzeitig gibt es jetzt nicht so einen Masterplan oder so, wie man das Bildungsniveau grundsätzlich könnte heben. Man kann vielleicht auch einfach noch dazu sagen, mittlerweile ist es ein Viertel der Schülerinnen und Schüler, die aus der obligatorischen Schule rauskommt und eben unzureichende Kompetenzen hat in dem Bereich Lesen, Textverständnis. Und das ist doch ein Wert, der für die Schweiz, für ein Land, das sich für ihre Bildung rühmt, relativ hoch ist. Und schon sollte Anlass sein, dass man über die Bücher geht und überlegt, wie kann man das verbessern. Und eben da setzen dann verschiedene Forderungen von der FDP an, wenn sie sagt, eben, es geht darum, dass der frühe Spracherwerb muss gefördert werden und dass Fremdsprachige wirklich die Erstsprache, also in der Deutschschweiz wäre es Deutsch, beherrschen, wenn sie in die Schule kommen. Dort muss man allerdings sagen, die FDP fordert ja dann eine Sonderbeschulung für die Kinder. Jetzt kann man aber auch sagen, dass die frühkindliche Förderung, die eigentlich auch schon sehr lange auf der politischen Agenda ist und noch nicht flächendeckend umgesetzt ist, dass man auch dort einfach investieren kann. Also, dass man eigentlich, bevor die Kinder in die Schule kommen, gezielte Angebote macht, dass auch aus Familien, wo daheim nicht Deutsch geredet wird, in der Deutschschweiz, dass die Kinder die Möglichkeit bekommen, zum Deutsch zu lernen.
Was hat das Gefühl? Wie nachhaltig ist so ein Papier? Wie fest tut sich jetzt die FDP anstrengen, das auch wirklich umzusetzen?
Ja, das ist eine interessante Frage. Das wird man jetzt dann sehen, wenn die Vorstöße eingereicht werden. Im Moment dunkt es mich noch schwer abzuschätzen, was davon mehrheitsfähig ist. Wenn ich so die Reaktionen gesehen habe, ich sage jetzt einmal aus dem Mitte-Links-Spektrum, wo wir auch in der Zeitung abgebildet haben, bin ich eher skeptisch, dass sie sich da auf breiter Linie werden durchsetzen. Ich nehme an, es gibt einen gewissen Support von rechts, von SVP und in Kantonen, wo die Parteien eine entsprechende Kraft haben, numerisch, ist es möglich, dass da ab und an mal etwas durchkommt. Aber ja, ich meine, das ist dann natürlich noch kein Garant dafür, dass jetzt effektiv da die grosse Revolution losgeht im Schulwesen, weil ich meine, das ist ja eine ganz komplexe Angelegenheit mit dem Lehrplan 21 und den ganzen Regeln auf, sagen wir mal, interkantonaler Ebene, eben mit der ganzen Harmonisierung und so. Also das ist ja sehr verschachteltes, zusammenhängendes Gebilde, die ganze Bildungslandschaft, und es ist gerne nicht so einfach, da jetzt einmal ruckzuck so mit ein paar politischen Vorstössen irgendwelche fundamentalen Neuerungen anzustossen. Also ja, ich bin in dem Sinne sehr skeptisch, dass sich jetzt da wahnsinnig viel wird ändern, aber man wird es sehen. Also es hängt ein bisschen davon ab, wie breit die politische Bewegung ist, die die FDP jetzt effektiv kann herbringen kann.
Ich denke, man kann sagen, die Debatte ist eröffnet, und ich erinnere mich an ein Interview, das ich mit der Esther Friedli mal gemacht habe von der SVP, wo auch so programmatisch war, wo sie den Kampf gegen Gender, Gaga und Woke-Wahnsinn, Zitat Ende, angekündigt hat. Und das hat auch eine gewisse Wirkung entfaltet, also einerseits innerhalb der Partei, dass viele Parteimitglieder gemerkt haben, aha, das ist jetzt wirklich unserer Partei systematisch wichtig, dass wir über das reden, und andererseits auch in der Öffentlichkeit, dass eben die SVP sich so klar positioniert hat und nachher deutlich geworden ist, dass sie sich solchen Entwicklungen entgegenstellt. Und da kann man zum Beispiel auch sagen, einfach zum etwas rausgreifen, was wir vorher diskutiert haben, mit diesen Mindestpensen oder mit den Anreiz für Lehrpersonen mit höheren Pensen. Da geht es dann ganz konkret darum, also zum Beispiel Genf, die haben ja schon so Mindestpensen von 50%. Zürich ist auch aktuelle Diskussion im Gang, also da geht es jetzt in Richtung Umsetzung dann. Und das kann dann schon eine Bewegung geben, dass auch Exponenten in anderen Kantonen merken, aha, unsere Partei geht bei dem voran, wir fordern das konkret auch.
Und ich meine, es gibt natürlich noch einen anderen Effekt, oder? Also ich weiss ja ehrlich gesagt nicht, ob der Thierry Burkhardt jetzt selber glaubt, dass er jetzt da faktisch sehr viele Änderungen kann anstossen kann mit so einem Papier oder auch mit ein paar Vorstössen. Es geht ihm natürlich auch darum, seine Partei einfach zu positionieren, oder? Also als Partei vor Leistung, als Partei vom meritokratischen Gedanken, oder? Wo sich jetzt da sehr deutlich schlägt in diesem Papier. Als Partei auch, wo die Sorgen und Nöte von der Lehrerschaft ernst nimmt. Und die Lehrerschaft, die ja tendenziell doch zu der politischeren Bevölkerungsgruppe gehört, oder? Also da will man wie auch ein Signal sicher aussenden an die Leute. Du hast es ja erwähnt, Raphael, oder? Es ist auch so ein bisschen aus dem Gedanken vor Wahlniederlage entstanden. Also das ist dann wieder ein anderer Effekt, oder der Marketing-Effekt, sage ich mal, was für die FDP haben kann.
Ja, und du sagst es, Fabian, die Lehrerschaft ist natürlich nicht unwesentlicher Teil der Bevölkerung. Einerseits gibt es sehr viel. Andererseits sind sie auch vergleichsweise gut organisiert, Lehrerinnen und Lehrer. Und wenn da eine Partei kommt und sagt, wir nehmen uns euren Sorgen an, dann könnte das durchaus einen gewissen Effekt haben. Die Frage ist einfach, ob es jetzt wirklich das Papier genau die Sorgen im Kern trifft oder eben nicht.
Also die FDP hat den Niedergang jetzt aufgehalten mit dem Arbeitspapier. Okay, voilà. Wir sind auch der Leistungspodcast. Zum Abschluss dieser Folge würde ich gerne von dir wissen, Raffaella, was kommt der Fabian für eine Note über für seine Leistung in den letzten 50 Minuten?
Hey, ein Sechser.
Super. Es gibt eine Lohnerhöhung, oder?
Fabian, was kommt Raffaella für eine Note nehmen?
Also, anders als Raffaella kenne ich aus meinem Leben aus nur die Rolle vom Schüler und nicht die vom Lehrer. Insofern wage ich es natürlich nicht, da Zensuren zu verteilen. Er ist recht nicht der eigene Chef.
Ich sehe, man hat dir auch in der Schule vermittelt, dass man gegen Autorität auch noch aufstehen kann. In dem Sinne danke ich vielmals fürs Mitreden im Politbüro, das mal über die FDP und ihre Ideen zur Schule. Ich habe geschwätzt mit der Raffaella Birrer, früher Leben Primarlehrerin, heute Chefredaktorin vom Tagesanzeiger und mit dem Fabian Renz, Bildungsbürger für immer. Ich wünsche euch ganz eine schöne Woche. Ich heiße Philipp Loser. Produziert worden ist die Sendung von Tobi Holzer. Wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut. Ciao zusammen.
Ciao miteinander.
Ciao zusammen.